Wir schlagen zusammen auf, wer die Bibel mit hat, Psalm 107. Und aus Psalm 107 lesen wir die ersten 9 Verse. Und da steht so geschrieben, Psalm 107, 1-9. Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und vom Meer. Sie irrten umher in der Wüste auf ödem Weg. Sie fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Hungrig und durstig waren sie, ihre Seele verschmachtete in ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie auf den rechten Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern, denn er hat ihre durstige Seele getränkt und die hungrige Seele zum Guten mit Gutem erfüllt. Wir sehen hier, wie die Erlösung beschrieben wird. Und als Bild vorrangig erstmal Israel damals, wie Gott sie durch die Wüste gebracht hat. Und er sagt, das hat ja nicht nur einen irdischen Charakter, dass sie irgendwann ein gutes Land hatten und ihren Bauch vollschlagen konnten, sondern er hat sich auch um ihr Leben, um ihre Seele gekümmert. Und er beschreibt sie hier so, in Vers 5 zum Beispiel, dass sie hungrig und durstig waren. Und wir Menschen haben ja dieses eine Problem, dass Adam von Gott weggegangen ist, von dem Leben. Und dann kam der Tod zu uns allen. Und seitdem dürstet der Mensch nach dem Leben. Und unsere Seele ist durstig. Und er sagt uns hier, dann, was Israel zum Beispiel getan hat. Sie haben geschrien zum Herrn, sie haben ihn um Hilfe gebeten, angefleht, dass er ihnen hilft, dass er wieder ihren Durst stillt nach Leben. Und in Vers 9 hieß es dann ja hier, denn er hat die durstige Seele getränkt. Für unsere durstige Seele brauchen wir diesen einen Jesus, der uns trinken kann, der uns das, wie er das selber sagt, schlagen wir das mal auf in Johannes Kapitel 4. Da sagt die Bibel uns, womit wir getränkt werden. Wir, die armen Menschen, die in der Wüste umherirren, wo es trocken ist, wo es öde ist, wo eigentlich nur der Tod auf den Menschen wartet. Und in Johannes 4 lesen wir von Vers 1. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da haben die Jünger wahrscheinlich erstmal gedacht, warum macht er nicht den Umweg am Jordan vorbei oder über den Jordan? Nach Samaria geht man nicht, dieses furchtbare Mischvolk. Die beten da auf dem falschen Berg an, die kommen nicht nach Jerusalem in den Tempel. Was sind das eigentlich für Leute, mit denen wollen wir nichts zu tun haben? Die sind wirklich immer, wenn sie zwischen Galiläa und Jerusalem wandern mussten, drumherum gegangen. Und er geht mittendurch. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war aber um die 6. Stunde. Also Jesus geht gezielt zu diesem Brunnen und setzt sich dahin. Und wir wissen, er hat ja keinen Eimer dabei. Und dann steht er hier, die meisten kennen ja die Geschichte, das ist ja jetzt keine große Überraschung, was jetzt kommt. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Wir haben ja oft diese Scheu vor den Menschen, die nicht so sind wie wir und ganz anders leben und auch anders denken, auch eine ganz andere Art haben in ihrem Blick auf die Welt und auf das Leben. Ja. Manchmal geht man durch eine etwas größere Stadt und es sind da Menschen, die nicht so gut gekleidet sind und dann sehen sie noch komisch aus und dann fragen sie dich noch, haben Sie mal einen Euro? Und such mal schnell das Weite. Jetzt ist die Samariterin jetzt nicht eine zerlumpte Frau, die drogenabhängig ist und um Euro bettelt, aber die war von diesem komischen Volk. Ja, ich weiß nicht, welches Bild wir heute am besten nehmen, vielleicht ein Flüchtling. Das sind die Menschen, auf die gehen wir nicht zu. Es gibt vielleicht auch Gründe, warum man nicht auf die zugeht. Aber Jesus ist jemand, der geht genau dahin, weil er weiß, in dieser Frau ist eine Seele, die hat Durst. Und er geht zu dieser Seele, die Durst hat. Und Jesus antwortete und sprach in Vers 10 zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der mit dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Jesus stillt unseren Lebensdurst mit lebendigem Wasser. Mit Wasser, das wirklich Leben gibt. Da spricht die Frau zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Sie antwortet ganz menschlich, so wie wir denken. Hast du keinen Eimer, kannst du auch kein Wasser holen. Ne? Bist keine große Nummer in dieser Welt, also kannst du mir auch nichts geben. War Jesus auch nicht. Es gibt also Zeitzeugenberichte, wie er wohl ausgesehen haben könnte. Und er hat wahrscheinlich so normal ausgesehen wie jeder andere. Da war nichts Besonderes. Beschreibt uns doch Jesaja ihn schon so. Wir sahen ihn, aber da war nichts, was wir interessant fanden. Das war kein charismatischer Anführer, dem alle hinterherliefen und einfach alles blind geglaubt haben, was er gesagt hat. Und er hätte ihnen jeden Unsinn befehlen können und sie hätten es getan. Jesus war so schlicht und einfach und unspektakulär, abgesehen mal von seinen Heilungswundern, dass die Leute die Freiheit zu sagen, wir folgen ihm jetzt nicht mehr nach. Passiert 2 Kapitel später. Und so unspektakulär und so schlicht bietet er das Wasser des Lebens an. In Vers 12 spricht sie weiter: Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und Jesus macht ein ganz anderes Angebot. Jemand, ein gläubiger Bruder, erzählte mal, hat auf der Bank gearbeitet und dann hatten sie eine Schulung von irgendeinem super Verkaufsmenschen, wie man das Geld der Leute kriegt, wenn ich es mal böse formulieren darf. Ja. Und der wusste, der evangelisiert hat, der verteilt hat Traktate und irgendwie hat er so eins in die Hände bekommen, das er da irgendwo verteilt hat. Und dann ganz plötzlich aus dieser Unterrichtssituation heraus knallt er ihm das auf den Tisch und sagt: Was ist das? Und er antwortet einfach: Ein Angebot. Und der Mann war etwas verdattert. Damit hat er nicht gerechnet. Er nimmt es wieder und sagt: Okay. Aber genau das macht Jesus. Er gibt uns ein Angebot. Wasser des Lebens für unseren Lebensdurst. Und wenn wir weiterlesen, die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Sie hat es einfach noch nicht verstanden, was er ihr geben will. Das wird sich in diesem Leben nicht verändern, dass ich Durst kriege und Wasser trinken muss oder irgendwas anderes. Das ist so in diesem Leben. Er will ihr ein ganz anderes Wasser geben. Ein Wasser, das den Lebensdurst der Seele stillt. Und wir sehen ja, diese Frau hatte Durst nach Leben. Und sie hat auch versucht, ihn zu stillen. Da geht es nämlich weiter in Vers 16. Jesus spricht zu ihr: Geh hin und rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Diese Frau hat versucht, ihren Lebensdurst mit dem anderen Geschlecht zu stillen. Sie hat wahrscheinlich die perfekte Partnerschaft gesucht oder die perfekte Ehe. Und geglaubt, wenn ich das habe, dann geht's mir gut in diesem Leben. Wenn ich nur den richtigen Mann habe, dann geht's. Wenn ich nur den richtigen Job habe, der mich ausfüllt, dann habe ich's im Leben. Und wenn ich das richtige Einkommen habe, dann stimmt es. Wenn ich das Haus habe, das mir gefällt, oder die Kleidung immer anziehen kann, die mir gefällt, oder was auch immer, oder wenn ich die Kinder habe. Und jeder, der versucht auf diese Art, und wir haben es alle versucht, sind wir ehrlich, wir versuchen, zu unseren Durst zu stillen. Und wir müssen doch ehrlich sagen, durstig sind wir geblieben. So wie mit dem natürlichen Wasser, nachdem wir immer wieder Durst kriegen. Und das war ihr Problem. Sie hat es versucht, mit den Männern zu stillen. Und es hat nie geklappt. Dass sie ehrlich zu dem Schluss kommen muss und sagen, eigentlich habe ich keinen. Es ist einfach eigentlich immer schlechter geworden. Und Jesus bietet ihr ein Wasser an, das den Lebensdurst wirklich stillen kann. Das Wasser des Lebens. Er sagt so, es wird dann in dir zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben quillt. Das heißt, selbst über unsere sterbliche Existenz auf der Erde hinaus ist dieses Leben in uns wirksam dann. Dann erben wir am Ende das ewige Leben. Und ein paar Kapitel weiter in Johannes 7 beschreibt der Herr Jesus dieses Wasser näher. Bei einem großen Fest in Jerusalem spricht er dann Johannes 7, 37 bis 39. Und da steht es so: Aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Hier ist wieder das Angebot, die Einladung Jesu: Komm und nimm das Wasser von mir. Ich will es dir geben. Und er sagt, wie es geht. Wie kriegt man dieses Wasser denn jetzt? Er sagt, wer an mich glaubt. Und damit meint er nicht einfach irgendein Fürwahrhalten, dass es Jesus gibt und dass er bestimmt gelebt hat und Wunder getan hat und auch ganz sicher mal am Kreuz gestorben ist und sicher auch von den Toten auferstanden ist und gen Himmel gefahren ist. Nein, er sagt, wie die Schrift sagt. Und das heißt, ich muss ihn persönlich für mich annehmen, dass es für mich gilt und dass ich bereit bin, seinen Weg zu gehen. Dass ich glaube, dass er mein Leben umkrempelt. Ich kriege dann nämlich ein neues Leben. Wenn ich das Wasser des Lebens bekomme, kriege ich ein neues Leben. Und das Leben ist er selber. Und dann steht es hier weiter: Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ist klar, er beschreibt hier bildlich was. Er sagt, dein Leben, dein Handeln und wie du dich gibst, wird sich wirklich verändern dann. Und daran erkennst du, ob du das Wasser des Lebens hast. Hat sich was geändert? Geändert, wie es beschrieben wird im Wort Gottes. Und das passiert dann wirklich. Und er sagt hier sagt die Bibel weiter, dass er das von dem Geist sagt, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Der ja zu Pfingsten dann ja kam. Das lebendige Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist, der in uns dieses Leben wirkt. Wir müssen beim Bibellesen immer was bedenken. Ich habe das mal so angefangen für mich. Ich male auch in meiner Bibel rein mit Farben. Da habe ich mir überlegt, so blau, das nehme ich für Gott den Vater. Ja, so, das kennen wir von der Stiftshütte, so blau ist immer das Himmlische, das Göttliche. Und ich dachte, das passt gut. Und so ein Purpurrot, das ist für Jesus, den Sohn Gottes. Und gelb ist der Heilige Geist. Und dann markiere ich das munter und stelle dann ganz schnell irgendwann fest, ja, so einfach ist das nicht immer. Wer ist denn hier gemeint? Ist der Vater oder ist der Sohn? Ja. Ich habe mir manchmal überlegt, eigentlich gibt es so Stellen, die musstest du immer doppelt unterstreichen oder doppelt umrahmen mit zwei Farben, weil eigentlich liest du Offenbarung 1, die Offenbarung Jesu Christi, und dann steht da der ewig seiende Gott. Und dann denkst du, ist jetzt der Vater oder der Sohn? Gehört der Heilige Geist nicht irgendwie dazu? Und du merkst, es wird kompliziert, weil wir ihn auch nicht fassen können. Aber eins müssen wir lernen. Der Vater ist immer der, der den Auftrag gibt. Das ist der, der den Sohn sendet. Der Sohn ist der, der zu den Menschen kommt und zu ihnen spricht. Und der das Opfer ausführt. Den Auftrag Gottes führt er aus. Und der Heilige Geist ist derjenige, der es lebendig macht in uns. Er will bewirken, dass die Seele, dass der Durst der Seele, der Lebensdurst wirklich gestillt wird. Durch ihn, durch Jesus Christus, nicht durch die Umstände. Jesus hat der Frau im Brunnen nicht den perfekten Mann angeboten, sondern sich selber. Und dann kann sie später sogar Zeugnis geben. Und dann sagen die Menschen sogar, die sie gerufen hat, jetzt müssen wir nicht mehr glauben wegen dir, jetzt haben wir es selber gesehen. Sie konnte dann diese samaritische Frau, die nicht zum Volk Gottes gehören sollte, die sie verachtet haben, das war wie ein Schimpfwort damals, Samariter. Aber diese Frau kann so Zeugnis geben, dass die Leute später auch zu Jesus kommen und sagen, jetzt glauben wir nicht mehr, weil du uns das gesagt hast und wir es selber gesehen haben. Sie kann fruchtbares Zeugnis geben. Weil er den Durst der Seele stillt. Er hat es vorläufig gestillt. Der Heilige Geist war ja noch nicht da. Aber jetzt macht das richtig. Und durch das echte Leben, durch seine Person, wird der Lebensdurst gestillt. Ich bin letzte Woche spazieren gehen müssen, weil ich was bewegen musste vor Gott. Ging mir nicht gut. Und dann gehe ich so durch die Gegend bei uns, durch so ein paar Felder. Und dann, ich habe im Münsterland, da stehen ja manchmal so ein paar Kruzifixe am Weg. Da stehen manchmal ganz interessante Sachen drunter. Dann komme ich an einer Stelle da vorbei und ich war da noch nie. Und dann war da so ein Kruzifix und unten so ein Steinsockel. Und dann steht da drauf, er ist unser Friede. Und das ist, da schlagen wir es mal auf, auch wenn es nicht auf dem Zettel steht, aber es ist Epheser 2, da kommt der Satz nämlich her. Epheser 2, ich lese mal ab 13. Epheserbrief, Kapitel 2, 13 und 14. Und da steht, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Und dann beschreibt Paulus, wie das zustande gekommen ist. Aber er ist der Friede der Seele. Wenn ich durstig bin, wenn ich nicht mehr klarkomme im Leben, aber er ist durch sein Blut, durch sein Opfer mein Friede. Er stillt meinen Durst, nicht die Umstände. Manchmal lässt Gott ja auch einfach die Umstände da, damit wir lernen, dass er den Durst stillen will. Weil dieses Leben vergänglich ist. Und diese arme Frau musste brutal lernen aus ihrem Fehler. Mit dem sechsten Mann war sie auch nicht glücklicher. Und so machen wir das auch. Wir suchen uns Dinge im Leben. Wir sagen, wenn wir das hätten, das wäre schön. Und das machen wir noch. Und dann geht es mir besser. Und dann geht es mir noch lang nicht besser. Dann mache ich wieder das Nächste. Johannes Evangelium nochmal, Kapitel 6. Na, Vers 63, also das ist ja kurz vor dem Vers, wo steht, dass viele dann nicht mehr mit ihm gehen, weil ihnen die Rede zu hart war. Und er schreibt, er sagt der Herr Jesus in Kapitel 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Er sagt, nur der Geist kann euch Leben geben. Der Geist kann euer Lebensdurst stillen. Alles, was ich selber mache, hilft nichts. Ich sagte das schon, eine formelle Bekehrung bringt nichts. Also ich muss in meinem Herzen umkehren und in letzter Konsequenz mein Vertrauen auf den Jesus setzen, der mir das Wasser des Lebens geben kann, der mir den Geist des Lebens gibt. Dass mein toter Geist wieder auferweckt wird. Und da zieht der Geist nämlich ein. Und wisst ihr, wir können immer uns merken, wenn wir vom Geist, vom Heiligen Geist lesen in der Bibel, den Geist spürt man nicht. Es kann sein, dass ich mich immer noch schlecht fühle. Aber er ist trotzdem da. Und dann beruhigt er das Gefühl. Der Heilige Geist macht nicht Hochgefühle. Er macht auch keine Depressionen, sondern er beruhigt mich immer. Dann zieht der Friede ins Herz ein. Der Herr Jesus, er ist unser Friede durch sein Opfer. Und weiter sagt er hier in diesem Vers, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Es sind die Worte. Und hier steht für Wort nicht das, was wir vielleicht kennen, das Logos. Hier steht Rhema, das gesprochene, amtliche Wort. Das Wort, das lebendig wird, ist gemeint. Und wir schlagen mal auf Römer 10 und gucken mal, wie das passiert, wie das ablaufen soll eigentlich. Römer 10, 15 bis 17. Genau, Römer 10, 15 bis 17. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Hier Vers 17, der letzte Vers. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Hier steht ein Wort, das man da überhaupt nicht vermutet. Das ist ein sehr interessantes Wort, das heißt Akoe. Und da kommt unser Wort Akustik her. Und im Griechischen ist das so ein Doppelwort. Das hat so eine, naja, das sind zwei Dinge, die sich die Hand reichen in dem Wort. Nämlich erstmal, dass es gesprochen wird. Und das Zweite ist, dass man zuhört. Andere übersetzen ja an der Stelle auch, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Aber ich muss zuhören. Und dann steht die Verkündigung, also dieses Akoe, dieses gesprochene Wort, dem man zuhört, kommt durch das, aber durch Gottes, und da steht wieder Rhema. Das gesprochene amtliche Wort, das lebendig wird. Das Wort, das gilt und das verkündigt wird. Das steht nämlich vorher im Vers 16, wo steht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Da steht das Wort für evangelisieren eigentlich im Hebräischen. Also, dass die Wahrheiten des Wortes Gottes weitergegeben werden, dass Jesus Christus weitergegeben wird. Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, Vers 15, steht ja, wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Die Alten sagten immer, wir haben kein allgemeines Rednertum, wir haben ein allgemeines Priestertum. Nicht jeder kann einfach verkündigen. Und jeder meint, er würde es können oder ich habe es gelernt oder sowas, sondern der, den Gott befähigt und losschickt, der, wenn der verkündigt und wenn der Jesus Christus, das ist das Evangelium, das Heilswerk Christi verkündigt, dass er es vollbracht hat, und wenn dann das passiert, was hier in Vers 17 steht, dass das Gesprochene gehört wird und im Glauben aufgenommen wird, dann wird es lebendig. Dann wird der Durst der Seele gestillt. So macht's Gott. Und wir müssen uns eine Sache merken. Gott lässt sich nicht lumpen. Wenn er sagt, so läuft's, dann läuft's nur so. Und dann können wir nicht daran rummachen und denken, ah, kann auch mal jemand anders. Oder vielleicht müssen wir nicht immer Jesus verkündigen, ist einfach nicht so wichtig. Manche Sachen sind ja auch wichtig oder so. Nein, das ist der Weg, den Gott gehen will. Und wenn wir ausbrechen, dann läuft die Kette nicht mehr ab. Und dann 1. Petrus 3, 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Also zu Gott, von dem Adam weggegangen ist, von dem Leben und den Tod bekommen hat. Und er wurde, also Christus, wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Auch das heißt ja, Jesus ist von den Toten auferstanden, auf der anderen Seite ist er der Vater, der ihn auferweckt hat und er hat es durch den Geist getan. Hier sehen wir wieder, alle drei sind am Erlösungswerk beteiligt. Und Gott hat uns auch nichts anderes zu sagen als dieses Erlösungswerk und alles, was da dran hängt. Aber er hat uns dieses Erlösungswerk zu sagen. Und lebendig macht nur der Geist. Und nur wenn man an diesen Jesus glaubt. Es gibt ja diese wunderbaren Bilder im Alten Testament. Und lass uns da mal kurz reinschauen in 3. Mose 14. In 3. Mose 14 oder 13 und 14 das Gesetz über Aussatz und über die Reinigung von Aussatz. Und da steht was drin. Das ist dieses fantastische Bild einfach über das Erlösungswerk Christi. Wir lesen 3 bis 6. 3. Mose 14, 3 bis 6. Und der Priester soll dafür hinaus vor das Lager gehen. Wir wissen, wo der Jesus das Opfer vollbracht hat. Und der Ungläubige gehört nicht zum Leib Christi. Der Jesus muss dahin gehen, außerhalb des Lagers. Und wenn er nachsieht und findet, dass das Mal des Aussatzes an dem Aussätzigen heil geworden ist, so soll der Priester gebieten, dass man für den, der gereinigt werden soll, zwei lebendige Vögel bringt, die rein sind. Und Zedernholz, Karmesin und Isop. Das sind die zwei Naturen Jesu. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schächtet in ein irdenes Gefäß. Der Jesus hat sein Blut gegeben in einem menschlichen Körper, in einem irdischen Körper. Und zwar steht hier geschächtet in ein irdenes Gefäß über lebendigem Wasser. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass er sein Opfer im Heiligen Geist gebracht hat. Über das lebendige Wasser soll er geschächtet werden und er soll denjenigen siebenmal besprengen, den lebendigen Vogel, Vers 6. Aber soll man nehmen mit dem Zedernholz, dem Karmesin und Ysop und es samt dem lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschächtet worden ist. Jesus steht von den Toten auf und fährt in den Himmel mit seinem Blut und bringt es in die echte Stiftshütte, in den Himmel, ins Allerheiligste und versöhnt uns mit Gott. Und wir sehen hier mittendrin wieder das lebendige Wasser. Das lebendige Wasser kommt von seinem Opfer her, von seinem Erlösungswerk. Und Golgatha ist der einzige Ort, wo du das lebendige Wasser finden kannst. Und dann lass uns mal das nächste Buch Mose aufschlagen, 4. Mose, Kapitel 19. Das ist auch so ein seltsames Bild von der jungen roten Kuh. Und auch wenn sie nur einmal erwähnt ist, sieht man ja hier, das ist ja auch das Problem der Juden heute. Sie haben keine rote junge Kuh. Sie können das Reinigungswasser nicht mehr machen. Das wird ja hier beschrieben, wie das Reinigungswasser für die Beschmutzung, die du nicht absichtlich machst, erfährst. Im Bild gesprochen damals zum Beispiel einen Toten berühren, warst du rituell unreinig. Und dann brauchten sie Reinigungswasser. Und heute ist das für uns ein Bild. Wir sind ständig in dieser Welt unterwegs. Der eine hat sie vielleicht sogar zu Hause. Du bist ständig mit diesen Dingen, mit dem Tod konfrontiert, der Welt. Ein Bruder erzählte mal, war er frisch bekehrt und dann auch jung verheiratet und sie dachten, also wirklich ganz frisch, heute gehen wir nochmal in die Disco tanzen. Und dann kommen sie rein und er kriegt sofort ein ganz beklemmendes Gefühl und merkt, hier ist nur Tod um mich, es sind nur Tote. Der schnappt sich seine Frau und geht raus, sagt, komm raus, hier ist nur der Tod. Du hast ständig Kontakt mit dieser Welt, mit dem Tod. Und du bist ständig beschmutzt dadurch. Das ganze Gedankengut kommt in deinen Kopf rein, in deine Seele rein. Es beschäftigt dich. Auf der Arbeit musst du dich mit den Dingen auseinandersetzen. Du kannst dem nicht entfliehen. Und es ist ja auch nichts Vorsätzliches. Und dafür braucht man Reinigungswasser. Und jetzt kommt das Interessante mit diesem Reinigungswasser in Vers 16. Da kriegt das nämlich einen anderen Namen. Und 17, 16 und 17. Auch wer auf freiem Feld einen mit dem Schwert Erschlagenen anrührt oder sonst einen Toten oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab, der ist 7 Tage lang unrein, so sollen sie nun für den Unreinen von der Asche das zur Entsündigung Verbrannten nehmen und lebendiges Wasser drüber gießen in ein Gefäß. Wir haben es als Gläubige immer noch nötig, das lebendige Wasser zu nehmen, in Anspruch zu nehmen. Das heißt, dass der Heilige Geist mich umgestalten kann, dass er mein Denken verändern kann, dass jeden Tag verseucht werden will. Ich habe es bitter nötig, in die Nähe Jesu jeden Tag zu gehen, meine Bibel aufzuschlagen und zu erwarten, dass er zu mir redet und dass das, was er redet, bei mir lebendig wird und bei mir einschlägt wie eine Bombe. Mit der Haltung muss ich jeden Tag meine Bibel lesen. Und ich muss jeden Tag ins Gebet gehen mit ihm und die Dinge, die mich beschäftigen, auch bewegen. Das habe ich nötig, damit dieses Wasser wirken kann an mir. Sonst hilft es mir nicht. Sonst ja, bin ich ein Erretteter und habe jeden Tag Durst. Obwohl ich die Quelle in mir habe. Und dann lass uns mal dieses wunderbare Buch aufschlagen, Hohelied. Wo er zunächst mal einfach ein Bräutigam und eine Braut sich an ihrem Tag der großen Hochzeitsfeier freuen über ihre Ehe und dass sie sie vollziehen werden heute Nacht, müssen wir immer ein zweites Auge haben, wenn wir Hohelied lesen. Also das müssen wir auch lesen, aber wir müssen das zweite Auge aufmachen. Der Paulus sagt, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Dann lasst uns mal lesen in Hohelied Kapitel 4, Vers 12 und Vers 15. Da sagt der Bräutigam über seine Braut. Wie ist die Braut? Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Das heißt, sie hat den Born. Der Born ist eine sprudelnde Quelle, ein Brunnen, wo Wasser rauskommt. Sie ist diese Quelle, sie hat sie in sich. Aber sie ist auch abgesondert. Das kriegt nicht einfach jeder. Sondern der dazugehört, der kriegt dieses Wasser. Und dann steht in Vers 15, eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers und Bäche, die vom Libanon fließen. Die Gemeinde soll der Ort sein, wo dieses Wasser strömt. Wo dieses Wasser verkündigt wird, wo es besungen wird, wo drüber gesprochen wird. Das ist die Gemeinde. Wenn wir fragen, was ist Gemeinde, wie soll das laufen? Eigentlich ist es einfach. Der Jesus, der uns das lebendige Wasser gibt, steht im Mittelpunkt. Steht im Mittelpunkt der Verkündigung, im Mittelpunkt des Singens und des Miteinanderredens. Und der wird angebetet hier. Und dem breitet man die Anliegen aus, in diesem Vertrauen, dass er den Durst meiner Seele stellt hat und dass ich am Ende das ewige Leben auch sicher erlangen werde, das er mir erworben hat am Kreuz. Nochmal, wir Gläubigen in Hebräer 9. Hebräer 9, Vers 14, wer jetzt könnte man sagen, die Parallelstelle zu der jungen roten Kuh in 4. Mose 19 oder 3. Mose 14, das lebendige Wasser, über das der Vogel geschächtet wird. Das trifft es besser. Und dann haben wir in Hebräer 9, Vers 14, steht dann, also als Gegenstück zu den ganzen Opfertieren im alten Bund, steht dann in Hebräer 9, 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist, das lebendige Wasser, als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Und das sind tote Werke, das Versuchen, seinen Lebensdurst mit den Mitteln dieser Welt zu stillen, mit den vergänglichen Mitteln dieser Erde. Und davon muss er uns reinigen, muss er unser Gewissen von reinigen, dass wir ihm wirklich dienen können. Dienen kann nur jemand, dessen Lebensdurst gestillt ist. Sonst kann er nichts weitergeben. Ich kann euch nur verkündigen, wenn vorher mein Durst gestillt ist und ich hier nicht hinkomme mit allen möglichen Sehnsüchten. Und auch wenn wir dann untereinander ins Gespräch kommen und hoffentlich uns austauschen darüber und wie wir das vielleicht im Alltag erlebt haben letzte Woche oder solche Dinge, das geht ja nur, wenn der Durst gestillt ist. Dann kannst du dem anderen weiterhelfen. Man darf natürlich auch sagen, wo sein Durst gerade nicht gestillt ist und vielleicht dem anderen im Vertrauen sagen, kannst du für mich beten. Aber weiterhelfen, den Dienst tun kann ich nur, wenn der Durst gestillt ist. Und wenn ich nicht versuche, das mit anderen Mitteln irgendwie hinzukriegen. Hier steht, dem lebendigen Gott dienen können. Hier steht jetzt nicht Diakonie. Oder als Doulos, als Sklave dienen. Hier steht ein anderes Wort, hier steht Latroio. Das ist ja allgemein dienen und auch gegen, für Lohn dienen. Das ist das ganz allgemeinste Wort wahrscheinlich, das du im Neuen Testament findest zum Dienen. Das ist ganz umfassend beschreibst. Du dienst für Lohn, du dienst überhaupt Gott und das Wort hat was mit Gehorsam zu tun und mit Huldigung. Wir reden das ja immer, wir wollen Gott verherrlichen. Und das kannst du nur machen, wenn dein Durst gestillt ist. Sonst hast du immer deinen Lebensdurst, der dich quält und dich davon abhält, ihn wirklich vor Augen zu halten. Und dann Galater 5, 25. Eigentlich ein ganz bekannter Vers, ganz kurzer Satz, der gleich jedem wahrscheinlich in Erinnerung kommt, wenn er ihn liest oder hört. Galater 5, 25. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, also unser Leben führen. Wenn jetzt unser Lebensdurst gestillt ist, der Heilige Geist das in unserem Herzen zur Realität macht, dann lasst uns jetzt auch das Leben so führen, als Leute, die wirklich den Durst des Lebens gestillt bekommen haben. Die sich nicht mehr um alles Mögliche in dieser Welt drehen. Die einfach still in ihrer kleinen, schrumpeligen Gemeinde in Coesfeld sitzen, kein großes Event haben, aber glücklich sind, dass der Lebensdurst gestillt ist. Ich musste mich jetzt letztens anfangen mit einer bestimmten Richtung, die ganz weltweit Riesenerfolg hat, vor allem auch, weil es musikalisch ist. Und die haben Events, meine Güte. Also was für Hallen die füllen und wie die mit dem Licht arbeiten können. Und musikalisch sind die tipptopp, die reißen dich mit. Bis das Lebenswasser fehlt. Aber wir können das haben, wenn wir uns diesem Wirken öffnen. Und dann kann man auch in einer kleinen Gemeinde, wo nicht viel los ist und nicht alles klappt, kannst du glücklich sein. Das reicht dir dann. Da musst du nicht überall hinter jeder Konferenz herjagen. Dann setzt du dich mit der Oma am Tisch und freust dich am Lebenswasser. Ist wunderbar. Gehst gestärkt in die nächste Woche. Entschuldigung, liebe alte Schwester, wenn ich einfach sage Oma, aber ich möchte das einfach mal so gegenüberstellen, dass das die Umstände nicht entscheidend sind. Der Flitter und das Licht und das Pompöse und Gewaltige und guck mal, tausende Leute kommen zusammen. Ja, und die Gemeinde ist halt eine kleine Herde, aber mit einem großen Gott. Also was suchen wir im Leben? Was ist uns wichtig? Auch wenn wir hier weggehen. Wisst ihr, wir haben doch oft einfach so ein Sonntagsgesicht. Hier sind wir fröhlich und strahlen vielleicht. Und dann gehen wir eine Woche und uns treiben ganz andere Dinge ständig um. Ja, manche Dinge müssen uns umtreiben. Wir müssen zur Arbeit gehen, wir müssen in der Familie irgendwie klarkommen. Aber suchen wir immer den, der uns den Durst stillt? Sind die Momente da? Manchmal ist es sinnvoll, wenn du allein im Auto bist, einfach mal Musik ausstellen. Und einfach ihm mal sagen, was dich gerade beschäftigt. Und ihm dann Danke sagen, jetzt, du stillst aber meinen Durst, weil du mein Friede bist. Auch wenn die Umstände ekelhaft sind und unangenehm sind, aber du stillst den Durst. Durch deine Person. Ich brauche nur dich. Alles andere kann untergehen. Aber du stillst den Durst nachhaltig. Wisst ihr, dann fühlt man sich nicht unbedingt gleich auf Wolke 7. Vielleicht bist du auch ein Typ, der wie ich nie auf Wolke 7 ist, emotional. Weil man einfach, früher hat man ja die Temperamente in 4 Kategorien geteilt. Dann ist der Melancholiker, das hat man so mit Körpersäften verglichen, so alte griechische Medizin. Und der Melancholiker ist die schwarze Galle. Der kennt keine Hochgefühle, das ist einfach so. Aber was es immer gibt bei ihm, immer, für jeden, ist, dass die Gefühlsausbrüche normalisieren. Du wirst ruhig, der ist wirklich Frieden im Herzen. Den gibt es bei ihm und sonst nirgends. Lass uns aufschlagen, Jeremia Kapitel 2, Vers 13. Die Bibel sagt uns ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und dieser Schriftsteller Mark Twain meinte ja mal, die Geschichte reimt sich. Und in der Bibel gibt es Bücher, die so Ende wie Zeilenende von einem Gedicht sind und sich reimen. Das Buch Richter, wie das Volk Israel das erste Mal abstürzt und am Ende heißt es, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist die biblische Definition für Gesetzlosigkeit. 2. Könige, 2. Chronik und Jeremia, der in der Zeit lebt. Wieder so ein Abstieg vom Volk Gottes geistlich, der katastrophal endet. Und dann die Evangelien, vor allem das Matthäusevangelium. Vielleicht erinnern wir uns an Karfreitag, wo das Volk ja rief damals, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Sie wenden sich wieder ab von ihrem Gott. Und eigentlich das Buch der Offenbarung. Und dann sind wir dran, als die Gemeinde. Und wir lesen das hier mal in Jeremia 2 als Bild für uns. Da, wo der Herr Gott sein Volk, sein untreues Volk tadelt. Jeremia 2, Vers 13. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Die Bibel sagt, es ist Sünde, wenn du dich vom Leben abkehrst und wieder versuchst, dir mit anderen Dingen den Durst der Seele zu stillen. Das ist Sünde. Und dann gibt es eine zweite Sünde, sagt er, die haben sie damals auch begangen. Und wir müssen darüber wachen, dass wir sie nicht tun. Und wenn wir sie getan haben, dann müssen wir umkehren. Er sagt, sie haben das getan, um etwas Bestimmtes zu tun, um Zisternen zu graben. Und Zisternen sind ja jetzt keine Brunnen im Sinne von, da kommt Grundwasser hoch, sondern die sollen ja nur Regenwasser auffangen. Und die Bibel beschreibt im Alten Bund das so, dass wenn ein Brunnen Grundwasser hervorgebracht hat, dann war das lebendiges Wasser. Und sie graben Zisternen, um das Regenwasser aufzufangen. Das steht dann da. Und er beschreibt die Zisternen hier, sagt, sie sind löchrig. Sie halten das Wasser nicht. Das heißt, wenn du nach Hause gehst, und du kannst, das läuft dir einfach weg, was hier gesprochen wurde und gesungen wurde und so weiter. Du warst eine löchrige Zisterne. Sie hält das Wasser nicht, sie kann es auch gar nicht halten. Weil es nicht von ihm kam. So eine löchrige Zisterne ist eine Verkündigung, wo der Jesus nicht mit seinem Opfer im Mittelpunkt steht. Da ist Wasser drin, aber es hält nicht. Das hat keine Dauer. Es läuft dir weg. Wenn man in der Gemeinde immer Dinge braucht, die er ja gar nicht will, ich sage das schon, er lässt sich doch nicht lumpen. Wenn er sagt, so läuft's, so will ich deinen Durst stillen, so will ich euch aufbauen und weiterbringen und dafür sorgen, dass ihr bei mir ankommt, dann geht's so vor. Und dann haben wir wieder, das hätte ich noch gerne. Und wenn das noch wäre, dann wird es uns bestimmt gut gehen in der Gemeinde. Und wenn wir dieses Projekt noch einführen und diese Dienstgruppe noch haben. Aber dein Durst wird nur beim Herrn Jesus gestillt und nirgendwo anders. Also weg von den löchrigen Zisternen. Und dann gibt es ja dieses andere Buch am Ende der Bibel, Offenbarung 7. Bevor wir Offenbarung 7, Vers 17 lesen, möchte ich kurz was erzählen. Vielleicht kennt ihr diese beiden großen Verkündiger der Erweckungsbewegung damals, ich glaube so um 1800 rum oder im 18. Jahrhundert, aus England die beiden John Wesley und George Whitefield. Ich denke, der eine oder andere hat die Namen sicher gehört. Ganz große Evangelisten, Verkündiger, die, viele Menschen haben sich bekehrt und an einem Lehrpunkt waren sie sich nie einig. Auserwählung. So, kann der Mensch sich irgendwann mal frei entscheiden fürs Heil oder ist das vorherbestimmt oder wie ist denn das jetzt? Und ich gehe jetzt gar nicht drauf ein. Also wenn jetzt jemand gehofft hat, ich sage dazu was, Pech gehabt, ich sage nichts. Ich sage jetzt nicht, was stimmt. Ganz gezielt, denn ich will mit der Geschichte was anderes erzählen. Und irgendwann kam, hatte der John Wesley, der sagte, es gibt einen Moment des freien Willens, hatte auf dem Herzen das zu verkündigen, obwohl er wusste, sein bester Freund George sieht es genau andersrum. Und weil er sich nicht so ganz sicher war, ob er es wirklich tun soll, hat er es losgeworfen. Ich erst dachte ich, schade, hätte er es doch im Gebet einfach vor dem Herrn bewegt, bis er sicher wäre. Aber er musste es loswerfen. Okay. Es losfiel und er musste predigen. Ja, musst du jetzt durchziehen, wenn du den Weg gehen willst. Er verkündigt das, lässt die Predigt drucken. So Aufnahme war damals noch nicht so. Also lässt er das schriftlich drucken, was er da gesagt hat. Und dass es auch verteilt wird. Und sein Freund kriegt das erstmal nicht mit. Er reist ab nach Amerika. Und irgendwann da hinten kriegt er mit, was los war. Das hat ihn so getroffen und so empört, dass diese Beziehung, diese Freundschaft zerbrach. diesen beiden Männer, die Gott zusammen benutzt, gebraucht hat, benutzt hat, wie so Paulus und Barnabas. Diese Beziehung war dann zerstört. Das ging manchmal so schlimm, dass einer gesagt hat, der George Whitfield sagte über die beiden Wesley-Brüder, der John Wesley hatte ja noch so einen Bruder, der auch verkündigt hat und mitgearbeitet hat da. Er sagte, ich werde namentlich gegen euch predigen. Also es ist wirklich schlimm. Also es ist furchtbar eigentlich, was da passiert ist, wie das zerbrochen ist einfach. Und dann gab es meistens von John Wesleys Seite her immer Bemühungen, irgendwie vielleicht doch, können wir doch Frieden machen, irgendwie, dass es wieder geht. Und irgendwann, ich glaube, es hat 3,5 Jahre gedauert, wo sie in diesem Missstand lebten. Und dann kam es dann zum Gespräch. Stundenlang haben sie gesprochen. In diesem Gespräch hatten sie am Ende keine Einigkeit, wie man Auserwählung sieht. Aber am Ende des Gesprächs war es ihnen nicht mehr wichtig, weil sie zu einem Schluss gekommen sind. Wir lassen das liegen, wir söhnen uns aus und wir machen wieder das, was wir tun sollten. Wir verkündigen nur noch Jesus allein. Das ist die Botschaft, die wir haben, das ist das Leben, das wir eigentlich haben. Und dann Offenbarung 7, Vers 17. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden. Also da geht es um die große Schar aus den Völkern, die vor dem Thron Gottes steht. Das Lamm wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Hier haben wir natürlich ein Bild, was in der Ewigkeit passiert. Aber von diesem Bild sollten wir lernen. Der Herr Jesus ist derjenige, der uns zu dem lebendigen Wasser leitet. Niemand anders. Es hilft nichts, wenn wir uns über, ich sagte das ja schon mal, wir können Ehetage machen, über Heiligung sprechen, über gute Werke sprechen oder wie man Zeugnis geben sollte, auf welche Art und Weise. Aber es hilft uns nichts. Das ist alles Religion. Aber Jesus Christus macht alles lebendig. Und dann ergibt es Sinn. Und er ist derjenige, der uns zu den lebendigen Wasserquellen leiten will. Und dann passiert auch in kleinem Maße schon, was hier angedeutet wird, was wir in der Ewigkeit, in absoluter Herrlichkeit erleben werden. Er wird abwischen alle Tränen. Der Trost fängt hier schon an. Ich kann mit den ekelhaften Umständen, in denen ich vielleicht lebe, kann ich aushalten. Den Dingen, die ich schlimm finde, die mir begegnen, kann ich aushalten. Aber nur bei ihm. Nur bei ihm. Offenbarung 22, Vers 1. Und da steht, und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Und das sehen wir immer in der Offenbarung. Mitten auf dem Thron ist immer das Lamm Gottes, der Herr Jesus, der uns erkauft hat mit seinem Blut, der es überhaupt möglich gemacht hat, dass der Heilige Geist kommen kann, die unseren Lebensdurst stillt. Und von diesem Thron in der Ewigkeit wird dann, ich weiß nicht, wie das aussehen wird, ob das ein Bild ist, aber ehrlich, mir ist es ziemlich egal. Ich weiß, dass sowas passieren wird. Und ich will dahin. Ich will vor diesem Thron des Lammes stehen, wo dieser Strom kommt, das Wasser des Lebens. Wo es perfekt sein wird. Wo wirklich der letzte Funken Lebensdurst endgültig gestillt ist. Wo willst du hin? Wo wollen wir hin? Heute zum Beispiel. Wenn wir miteinander die Begegnung gleich haben beim Kaffee. Wenn wir nach Hause kommen. Was ist unser Ziel? Vor dem Thron Gottes und des Lammes zu stehen, wo das Wasser des Lebens herkommt? Oder suchen wir doch weiter an anderen Dingen, die uns doch nicht den Durst stillen? Ich möchte noch einen Vers lesen zum Schluss aus demselben Kapitel, Vers 17, Offenbarung 22, 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen der dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen.